Ja, wir steigen in einen neuen Brief rein. Ich sage es dir nachher. Aber zuerst kommt noch jemand, der schon lange nicht mehr da war. Das kannst du übrigens auch aufnehmen. Das ist okay, das gehört dazu. Friedi.
Ja.
Bist du bereit zum Auftreten?
Guten Morgen. Du, da haben alle Masken an.
Ja, das müssen wir halt im Moment. Das ist ganz eine spezielle Zeit, wo wir sind. Aber das ist jetzt so. Am Schluss sage ich dir noch ganz, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Aber heute ist ja immer noch alles, wie es bisher war.
Du, aber ich bin schon lange nicht mehr da gewesen.
Ja, das stimmt. Du bist schon lange nicht mehr auftreten. Das ist wahr.
Warum?
Ja, zum einen haben wir halt eben jetzt nicht Kinderwoche gehabt. Dort hast du einmal immer deinen grossen Auftritt gehabt.
Und wieso das?
Ja, weißt du, zum einen haben wir natürlich jetzt auch Baustelle gehabt ums Haus herum. Und dann ist es einfach mit der Kinderwoche letztes Jahr und das Jahr nicht gegangen.
Ja, aber ich hätte doch sonst da kommen können.
Ja, das stimmt. Ich glaube, die Grossen haben manchmal auch noch Freude an dir. He?
Stimmt's? So, dann ist sie umso tragischer.
Ja. ja, das ist vielleicht schon so. Aber Freddy, weißt du, was halt schon auch ist, du siehst, wir haben halt die letzte Zeit auch fast kein Kind mehr. Da tun wir auch beten. Das wäre schön, wenn nicht eine neue Familie würde kommen. Und dann wäre das halt schon auch lässig.
Ja, ich bin ganz allein.
Ja, genau, jetzt bist heute du ganz allein als Kind.
Wieso das?
Ja, weißt du, die Kinder, die da waren, sind zum Teil grösser geworden. Das sind jetzt nicht mehr Kinder. Und sind jetzt einfach noch keine neuen dazugekommen. Aber das müssen wir beten, dass Jesus das schenkt. Aber Friedi, wir haben am übernächsten Sonntag haben wir die Lego-Stadt.
Oh, die Lego-Stadt! Super!
Ja, genau. Da sind wir in der Aula. Und dann.
Darf ich dann auch kommen?
Ja, weißt du, an der Lego-Stadt, dort wird dann. Angie kündig war und sie hat eben auch so eine Puppe.
Ja, darf ich denn mit dir?
Freddy, weißt du, irgendwie geht das nicht. Angie hat ihre Puppe und die gehört zu ihr. Und du, ich gebe dich nicht einfach weg. Wir gehören zusammen.
Mir?
Ja, klar. Wir sind ein super Team. Du gehörst mir und du gehörst zu mir.
Und darum darfst du mich manchmal so lange einfach gar nicht führen?
Ja, im Prinzip schon, ja. Das gehört halt auch dazu. Weißt du, Freddy, du bist für mich halt schon ganz besonders. Weißt du, ich gebe dir eigentlich das Leben und ich gebe dir Persönlichkeit. Darum gehören wir so zusammen.
Wir gehören zusammen.
Ja, das ist doch, gell, ist noch schön. Genau, Freddy. Freddy, ich glaube, etwas von dem kommt heute auch in der Predigt.
Ja, da bin ich aber gespannt.
Ja, musst du gut zuhören.
Dann auch gut zuhören?
Ja, sicher, das machen die sowieso immer.
Okay, dann gehe ich jetzt wieder. Aber ich komme dann wieder einmal, gell?
Ja, in nächster Zeit kommst du vielleicht jemals. Es kommt immer darauf an, ob wir beide wieder eine gute Idee haben.
Ja, ist gut. Tschüss.
So, jetzt gehen wir wieder da in dein Bett rein. Aber ich mache nicht zu, das kannst du zulassen.
Ja, ist gut, ich schaue.
Tipptopp. Ja, unser Freddy. Ja, wir haben in den letzten Predigten ein paar Mal aus der Apostelgeschichte gehabt und vor allem auch von dem Missionsdienst vom Apostel Paulus in Philippi. Jetzt muss ich ganz schnell schauen, ist glaube ich da noch nicht umgeschaltet. Gell? Oh, dann ist jetzt. Ja, jetzt habe ich zweimal umgeschaltet, hätte jetzt vorne eine Frage. Okay. Gut, wir haben hier ja Karten vor uns von der Missionsreise von Paulus, das war die zweite Missionsreise. Die erste war ja nur in diesem Gebiet da, und in der zweiten Reise ist er die Gemeinde wieder besuchen, ist dann aber weitergegangen Richtung Europa. Und da ist Philippi im heutigen Griechenland, und dann ist er durch Griechenland durchgezogen, Korinth, Athen, und ist dann wieder zurückgegangen, hat noch einen kurzen Abstecher gemacht da und ist zurück auf Jerusalem, Antiochia, und in der dritten Mission, und da hat er die Gemeinde gegründet. Und er ist ja, wenn wir gehört haben in der Apostelgeschichte, ist er gar nicht so sehr lange dort gewesen. Es hat zwei ganz prominente Leute dort in der Gemeinde in Philippi. Wisst ihr dort nehmen noch? Also bringen Sie. Prominente Leute in der Gemeinde in Philippi. Lydia, natürlich, genau. Und dann ist noch mal jemand, den wissen wir leider den Namen nicht, aber den Job wissen wir. Der Gefängniswärter, das ist komisch, dass man bei dem nicht einmal den Namen wissen. He? Aber das sind zwei prominente Leute gewesen, und das ist anzunehmen. Bei den Lydia sicher, weil man kennt den Namen. Und beim Gefängniswärter ist es auch anzunehmen oder zu hoffen, dass die auch Säulen in der Gemeinde sind und auch noch mehr sind, mehr zum Glauben gekommen. Und der Paulus hat dieser Gemeinde Leiter eingesetzt und ist dann gegangen. Und die mussten unheimlich schnell auf eigenen Beinen stehen. Das ist eigentlich erstaunlich. Und es hat ja praktisch keine Leute gehabt mit jüdischem Hintergrund, die schon die Bibel kennt hätte. Das war gar nicht so einfach gewesen. Und dann in der dritten Missionsreise ist der Paulus wieder, hat er ungefähr einen ähnlichen Weg gemacht, Gemeinde besucht, ist dann aber relativ lang, zwei Jahre lang steht, in Ephesus gewesen. Und es hat immer wieder Leute gehabt, die hin und her sind, die Nachrichten gebracht haben. Und nachher ist er dann von Ephesus aus wirklich noch auf Europa, und der Staat hat alle Gemeinden besucht, die er vorher schon besucht hat. Und anstatt bei der dritten Reise ist er nicht da zurück, sondern er ist wieder auf dem Landweg zurück und ist dann nochmal in Philippi vorbei. Das lesen wir alles in der Apostelgeschichte. Also insgesamt sind drei Besuche, die der Paulus in Philippi gemacht hat. Und dann nach dieser dritten Reise ist er nachher dann schon auch wieder mit dem Schiff zurückgefahren, dann auf Jerusalem, und ist dort verhaftet worden. Ist dann relativ lang in Caesarea in der Gefangenschaft gewesen. Das war noch happy gewesen. Er ist einfach vergessen worden dort. Das war so ein politischer Schachzug Statthalter, und hat einfach den Paulus, um die Juden einen Gefallen zu tun, im Gefängnis gewesen. Der ist zwei Jahre einfach der beste Missionar, den es je gegeben hat, einfach zwei Jahre untätig gewesen. Und das war schwierig für den Paulus. Und dann hat er sich entschieden, einen Brief zu schreiben. Man ist nicht ganz 100% sicher, ist der Brief in Caesarea geschrieben worden oder sogar erst nachher dann in Rom. Das steht im Brief nicht so direkt. Und aus den Hinweisen heraus könnte man beides sehen. Der Brief an Philippa ist ganz, ganz ein schöner Brief. Ist wahrscheinlich auch einer der ersten, den er geschrieben hat. Und es geht darum, dass sie lernen, wie lebt man als Christ. Wie lebt man so, dass man wirklich ein christliches Leben lebt und den Namen auch verdient. Und wenn wir den Anfang sehen, ich habe einmal Vers 1 und 2. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus, die Jesus Christus dienen, an alle in Philippi, die mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. An die Leiter der Gemeinde und die Diakone, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Das sind mal die ersten zwei Verse aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen genauer an, wie er das formuliert hat. Zuerst kommt der Absender. Und zwar steht wörtlich Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi. Also Paulus und Timotheus, beide auf Augenhöhe. Wir wissen, dass der Timotheus ist noch ganz jung war. Der Paulus hat ihn ja wahrscheinlich zum Glauben geführt und hat ihn mitgenommen auf die zweite Missionsreise schon. Und auch nachher, Timotheus ist einer der treuesten Begleiter von Paulus jung. Und noch unerfahren, Paulus hätte können sagen, Paulus, Sklave Jesu, und Timotheus, mein Sklave, mein Knecht. Aber das macht er nicht. Beide sind auf Augenhöhe, beide gehören Jesus. Und zwar ist der Begriff für uns schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wörtlich heisst es Doulos, Sklave Jesu Christi. Ist überraschend, dass er sich so versteht. Ich bin ein Sklave. Ja, wer will schon Sklave sein? Der Begriff ist bei uns ja ganz, ganz negativ. Also, wir wissen, dass es Sklaverei heute noch gibt, moderne Sklaverei. Wir wissen von früher in Amerika damals, von den Schwarzen. Und auch heute gibt es Sklaverei, auch Sexsklavinnen. Furchtbar, was da alles passiert. Aber in der Antike ist die Sklaverei nicht ganz vergleichbar gewesen mit der Sklaverei, die wir aus der jüngeren Geschichte kennen. Das hat einfach dazu gehört in der Antike. Das war eine Form gewesen, eine Art von Anstellung. Der Unterschied ist einfach zu einer Anstellung, wie wir sie heute haben. Tatsächlich, der Sklave hat seinem Herr gehört. Er hat ihn am Sklavenmarkt gekauft. Das passiert heute nur noch im Fußball, oder? Dass man einen Spieler abkauft. Dort ist das auch so. Es sind wahrscheinlich ein bisschen höhere Preise wieder auf dem Sklavenmarkt damals. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass jemand erworben wird. Und der gehört dann seinem Herr. Und das heisst nicht, dass er schlecht behandelt worden ist. Das hat sicher Auswüchse gegeben, wo Sklaven schlecht behandelt worden sind. Aber ganz viele Sklaven sind damals in der Antike gut behandelt worden, weil die sind wertvoll gewesen, sind kostbar gewesen. Ich meine, wenn jetzt jemand, nehmen wir ein Beispiel, jemand hat ein Ross, ist absolut Ross-Fan, Mädchen sind ja das hauptsächlich vielmal, und dann kann sich das Mädchen ein Ross kaufen. Und das Ross behandelt sicher nicht schlecht. Aber ein Ross oder ein anderes Tier gehört dem Halter. Natürlich kann man das nicht mit einem Menschen vergleichen, aber einfach, um das mal ein bisschen zu zeigen, oder das ist ja vorhin so ein bisschen in dem Zwiegespräch mit dem Fredi zum Ausdruck gekommen. Er gehört mir, gehört zu mir. Das muss aber nicht schlecht sein. Und darum sagt der Paulus, ich bin ein Knecht von Jesus. Das ist nicht etwas Negatives, sondern das zeigt einfach, ich gehöre ihm, ich gehöre zu ihm. Interessant ist, er sagt, Sklave von Jesus, aber Jesus hat seine Leute nicht Sklaven genannt. Jesus hat nie zu den Jüngern gesagt, ihr seid meine Sklaven. Sondern wenn der Paulus das sagt, ich bin Sklave von Jesus, dann ist das absolut freiwillig, dann ist das seine eigene Einstellung. Jesus sagt zu seinen Leuten, Johannes 15, haben sie da vorne, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also klar ist, wer der Chef ist, wer der Herr ist und wer der Untergebene ist. Da lässt Jesus keinen Zweifel übrig. Ihr seid meine Freunde, aber die Bedingung ist, dass wir auch machen, was er sagt. Das gehört dazu. Weil wir sind nicht einfach Kollegen auf Augenhöhe, wie der Paulus und Timotheus schon, aber Paulus und Jesus und wir und Jesus, wir sind nicht einfach auf Augenhöhe. Er ist der Kollege und manchmal folgt er mir und manchmal folge ich ihm. Sondern das ist ganz klar, wer der Herr ist und wer der Knecht ist. Und doch sagt Jesus, ich nenne euch nicht Sklaven, weil Sklaven wissen nicht, was der Herr tut. Ich erzähle euch aber ganz klar, was ich im Sinn habe. Darum nenne ich euch nicht Sklaven, ich nenne euch Freund. Aber der Paulus, er nennt sich selber Sklave. Jesus hat ihn freigekauft aus der Sklaverei, von seinem Hass, von seiner Sünde und hat ihm ein neues Leben geschenkt. Und Paulus hat Jesus sein Leben ganz radikal zur Verfügung gestellt. Sein Leben gehört jetzt seinem Herr. Und zwar freiwillig, weil er weiß, dass das Beste ist, was ihm passieren kann. Aber es ist schon so, da ist nicht einfach ja, eine Geschäftsbeziehung oder wenn eine Ehebeziehung, die auf Augenhöhe ist, sondern Jesus kann sich leisten, den Paulus einfach im Gefängnis zu lassen. Das ist etwas vom Erstaunlichsten. Der ist wirklich der Expertenmissionar, der hat so viel in diesen drei Reisen bewirkt, er hat so viele Gemeinden gegründet und Jesus leistet sich, dass der Paulus nachher jahrelang außer Betrieb ist, außer Gefecht gesetzt im Gefängnis. Der Paulus hat aus dieser inneren Not heraus, aus dem Bedürfnis heraus, Kontakt mit den Gemeinden, hat er ihnen nachher Briefe geschrieben. Ich weiss nicht, ob der Paulus geahnt hat, wie wichtig die Gemeinde gewesen wären, die Briefe geworden sind in der Zukunft. Paulus wäre am liebsten die Gemeinde besuchen, das schreibt er im Philipperbrief auch. Wenn es irgend möglich, komme ich möglichst bald vorbei. Das war sein Ziel, er wollte bei den Leuten sein. Aber Gott hat etwas anderes vorgehabt, er hat ihn außer Betrieb genommen und hat bewirkt, dass er die Briefe oder hat ihm das Anliegen aufs Herz gelegt, dass er die Briefe geschrieben hat, die nicht nur eine Generation prägen, sondern Generationen von Christen seitdem prägen. Ich weiss nicht, ob Gott dem Paulus das offenbart hat. Weißt, ich lasse dich jetzt im Gefängnis wegen dem und dem und dem. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat der Paulus manchmal auch zu beissen gehabt, dass er im Gefängnis ist. Aber seine Einstellung ist, ich bin ein Sklave von Jesus. Ich gehöre ihm und Jesus hat das Recht, mit mir zu machen, was ihm gefällt. Und weil das freiwillig ist, ist das nicht zwanghaft und auch nicht schwierig. Genau. Das ist die Identität von Paulus und von Timotheus. Und jetzt ist die Frage, wie nennt der Paulus jetzt gemeint? Er könnte sagen, Antisklaven Christi in Philippi. Aber er braucht einen anderen Begriff, ist interessant. An alle Heiligen. Da, wir haben schon im Glaubensbekenntnis, wo der Ernst zitiert hat, haben wir den Begriff gehabt, Gemeinschaft der Heiligen. Und das sind eben nicht die verstorbenen Heiligen gemeint, sondern das sind Christen gemeint, Leute, die von Jesus geheiligt sind. Das ist ein schöner Titel, Heilige. Bei uns klingt das ein bisschen abgehoben, eben weil wir so gewöhnt sind. Heilige sind solche, die vom Papst heilig gesprochen worden sind, die irgendwie besondere Qualitätsmerkmale vorweisen. Zum Heilig sprechen muss man ja entweder ein paar Wunder vorweisen können oder als Märtyrer gestorben sein oder besondere Werke tun haben, sonst reicht das nicht. Also das schafft dann schon nur die geistlich oberen 10'000. Schaffen es dorthin. So haben wir das eigentlich mitbekommen. Und wir haben eigentlich gelernt, dass heilig sein ein Qualitätsmerkmal ist, am Verhalten hängt. Aber stimmt nicht ganz. Ich weiss nicht, ob ich die Geschichte kenne, ich nehme nicht an, dass sie passiert ist. Ich nehme an, ist ein Witz. Da ist ein Geschäftsmann gestorben, ein stadtbekannter Geschäftsmann, ein furchtbarer Typ. Der hat beschissen und betrogen, hat Familie hintergangen und alles. Er hat wirklich gelebt, er hat alles gemacht, was Gott verboten hat. Und wo der gestorben ist, ist dem sein Bruder zum Pfarrer gekommen und hat gesagt, Sie, Herr Pfarrer, ich erwarte von Ihnen, dass Sie ganz wohlwollende Abdankung machen und etwas, was ich von Ihnen erwarte, dass Sie an der Beerdigung sagen, mein Bruder sei ein Heiliger gewesen. Und er hat gesagt, wenn Sie das sagen, das wird sich dann schon auszahlen, also ich werde Sie grosszügig belohnen. Der Pfarrer hat gesagt, ja Moment, ich muss das noch ein bisschen überlegen. Und ist dann am Nachmittag hat er ihm angerufen und hat gesagt, ja, das mit dem Heiligen geht klar. Er hat gesagt, das ist super, oder? Dann kommt die Beerdigung, alle sind gespannt gewesen, was jetzt da geht. Und danach kommt der Lebenslauf und der Pfarrer erzählt von dem Geschäftsmann, er war ein Betrüger gewesen. Er hat seine Leute schlecht behandelt, er hat die Familie schlecht behandelt, er war wirklich ein furchtbarer Mensch gewesen. Aber etwas muss ich sagen, im Vergleich zu seinem Bruder, der hier hockt, muss ich sagen, er war ein Heiliger gewesen. Was beiseite? Was ist ein Heiliger wirklich? Ein Heiliger ist nicht vom Menschen heilig gesprochen, auch nicht von Paulus und auch nicht vom Papst, sondern ein Heiliger ist von Jesus heilig gesprochen. Heilig ist nicht ein Leistungsausweis, sondern heilig sein heisst Anteil an Gottes Heiligkeit geschenkt bekommen. Und wie kommen wir Anteil über an Gottes Heiligkeit? Indem wir Jesus unser sündenbelastetes Leben bringen und ihn bittet, dass er unser Leben reinigt. Und indem wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dass er darf der Herr sein von unserem Leben. So, wenn der Heilige Geist in unserem Leben wohnt, dann haben wir Anteil an dieser Heiligkeit. Das ist ein reines Geschenk, etwas Wunderbares. Im Alten Testament gibt es ein Bild. Es gibt ja den hohen Priester, das ist so ein Bild, wie der ungefähr angelegt war, mit seinem Amtskleid. Und dann steht, du sollst auch ein Stirnblatt machen aus feinem Golde und darauf einschneiden, wie man Siegel schneidet, heilig dem Herrn. Das hat der hohe Priester in seinem Stirnblatt eingraviert, heilig dem Herrn. Was heisst jetzt das? Heilig heisst reserviert. Reserviert für einen bestimmten Dienst zum Beispiel. Reserviert für Gott. Der hohe Priester, wenn er heilig ist, hat das sicher auch zu tun gehabt, dass er entsprechend lebt, sich verhaltet. Aber zuerst heisst es, du dienst einzig Gott und niemand anderem. Auch die Geräte im Tempel, die gebraucht worden sind, die sind heilig gewesen, weil die nur für den Gottesdienst gebraucht werden. Und wir wissen von Belshazzar, von Babylon, dass er die Becher genommen hat vom Tempel und eine Fete gemacht hat. Und auf dem Höhepunkt hat er die Tempelgräber, die er in Jerusalem geklaut hat, respektive seinem Vorgänger, hat er genommen und hat mit seinen Leuten da Wein getrunken und ein grosses Gelage gemacht. Und Gott hat das Gericht geschickt, ist die Schrift an der Wand gekommen, die im Buch Daniel steht. Also, wenn man etwas, das heilig ist, anders verwendet, was ist das? Missbrauch. Genau. Heilig heisst ganz für Gott da. Paulus hat das sehr stark ausgedrückt, auch in einer anderen Stelle. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Eigentlich ist der Begriff heilig oder der Titel Heilige gar nicht so weit weg vom Titel Sklave. Ist nur einfach ein schöner Ausdruck oder anders ausgedrückt. Aber heilig heisst im Grunde genommen vom Kern her das Gleiche, ganz für Gott reserviert. Also wenn wir angesprochen werden als Heilige, dann heisst das zum einen, Jesus hat uns seine Heiligkeit geschenkt und zum anderen, er hat das Recht auf uns und wir dienen ihm, einzig ihm. Und alles andere ist im Grunde genommen Missbrauch. Darum ist die Frage, darf Jesus bestimmen, was du machst? Wo darf er dir drin reden und wo nicht? Wenn du selber entscheiden fällst, wo er gar nicht, wo ihm nicht gefällt, wo du weißt, es gefällt ihm nicht, dann ist das Missbrauch. Dann dürfen wir auch wieder Buße tun und zurückkommen zu ihm. Aber Jesus hat das Recht, was darf er dir schenken, was darf er dir wegnehmen, wo darf er dich einführen. Für den Paulus hat es keine Grenzen gegeben. Er war einfach bereit gewesen, den Weg zu gehen, wo Gott ihn führt. Wir sehen das im Laufe des Philipperbriefs noch wunderbar. Also, Leben als Christ fängt nicht an mit dem richtigen Verhalten. Also, ich muss als Christ das und das und das und das, das sind meine Pflichten und das und das und das muss ich sein lassen. Nicht dort fängt das Christsein an, sondern das Christsein fängt an mit dem, dass wir uns beschenken lassen von Jesus. Die Heiligen bildet Gemeinde. Oder man könnte auch sagen, ja gut, ich bin ein Heiliger, also ich gehöre Jesus und ich und mein Jesus, das langt. Ich brauche sonst niemand mehr. Aber Jesus hat das anders bestimmt. Jesus hat die, die zu ihm gehören, in Gemeinden, in eine integrierte Gruppe von Gläubigen. Und dort gibt es auch Strukturen. Da steht, samt den Bischöfen und Diakonen, da ist es jetzt so formuliert, samt den Aufsehern und Diakonen. Also es gibt in der Gemeinde Leute, die Verantwortung tragen, aber wir sind nie Sklaven von Menschen, sondern immer nur von Jesus. Aber es gibt Menschen, die Verantwortung tragen, die eingesetzt sind. Aufseher ist ein schwieriger Begriff, das klingt so ein bisschen nach Knast, oder? Dort sind die Aufseher. Und die alte Kirche hat den Begriff Bischof gebraucht, aber das hilft uns auch nicht viel weiter. Es gibt auch noch im Neuen Testament den Begriff Älteste als für Gemeindeleiter. Das kommt aus dem Mosebuch raus. Das sind Sippenoberhäupter vom Volk Israel. Aber um was geht es eigentlich? Im Griechischen heißt der Begriff episkopoi. Und epi heißt drüber und skopos heißt schauen. Das ist, im Grunde genommen ist das einfach die Leute, die die Übersicht haben, die den Überblick haben, die Verantwortung tragen. Männer, die die Hauptverantwortung tragen. Jetzt für diesen Dienst ist im Neuen Testament ist das den Männern vorbehalten, eigentlich durchgehend durch das Neue Testament. Warum ich das? Ich glaube, es hat schon ein bisschen etwas, Männer spielen ja schon noch gerne den Boss, aber Verantwortung tragen ist natürlich dann schon etwas, wo wir uns eher ein bisschen drum herum drücken. Das ist nicht ganz einfach. Leiten heisst dienen und das Beste suchen für die Leute. Paulus drückt das bei den Thessalonicher so aus. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sind wir in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Das ist schon eine Herausforderung als Männer, sich so zu verhalten. Den Frauen liegt das viel mehr, das stimmt. Frauen können sich aufopfern, hingehen, das liegt viel mehr in ihrer Natur und wir Männer sind da viel mehr herausgefordert. Ich denke, das ist der Punkt. Für den Paulus ist die Männerförderung so ein wichtiger Punkt gewesen. Das Bild vom Hirt wird ja gebraucht im Neuen Testament, eine schöne Aufgabe. Es geht nicht um Abwertung von Frauen. Der Paulus hat zum Beispiel von Priscilla und Aquila geredet. Aquila war der Mann gewesen, aber meistens stellt der Paulus die Frau voran. Offenbar war sie einfach die wichtigere Persönlichkeit gewesen. Es geht nicht um das. Aber es geht ums Männerfördern. Ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Eines der ersten Ehebücher, die ich gelesen habe, war «Stark und zart». Wie sich die Frau ihren Mann wünscht. Das ist 30 Jahre her oder noch mehr. Aber der Titel ist eigentlich noch stark. Stark und zart. Das ist die Herausforderung an uns Männer. Wenn eine Gemeinde wächst, dann braucht es noch mehr Struktur, noch mehr. Denn man sieht das in der Apostelgeschichte 6, wo sie noch Diakone dazu gewählt haben und die sind ja hier auch erwähnt, Diakone. Das ist die nächste Stufe der Leitung, Bereichsleiter und dort werden im Neuen Testament, unter anderem auch Römer 16, werden auch Frauen erwähnt für den Leitungsdienst. Es ist nicht so, dass Frauen gar nichts dürfen leiten. Das einfach einmal zu der Einleitung. Ich weiss nicht, wenn du jetzt erschlagen bist, kommt noch ein Trost. Das wird ja nicht vorenthalten. Der Schluss heißt: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir werden auf diesen Begriff im Laufe des Briefes noch mehr kommen. Jetzt einfach einmal so viel: Gnade ist etwas, das wir unverdient geschenkt bekommen. Gnade ist etwas so Wunderbares. Gott wendet sich uns zu. Er nimmt dich an, so wie du bist. Das schaffen wir praktisch nie. Wir nehmen den anderen immer so an, wie wir ihn gerne hätten, oder? Und wenn er sich nicht ganz so verhält, wie wir es gerne hätten, dann haben wir dann schon unsere Mühe. Und das ist so ein riesiges Geschenk, dass uns Gott annimmt, wie wir sind. Echt ein Geschenk. Gnade sei mit euch. Und Friede, der Shalom, das ist mehr wieder einfach, dass man nicht streitet. Das ist mehr wie Kalter Krieg, sowieso. Sondern Friede mit Gott heisst, ich kann mit Gott im Frieden leben und kann mit Gott im Frieden sterben. Wir werden auf diesen Begriff noch mehr zu reden kommen. Aber bevor es darum geht, wie wir uns als Christ verhalten, kommt zuerst einmal, was wir sind. Was für eine Stellung haben wir? Wie sehen wir uns? Und wie sieht Gott uns? Und was sind wir eigentlich? Und was haben wir alles geschenkt bekommen? Das ist genau das Gleiche wie mit den 10 Geboten. Wie fangen die 10 Gebote an? Genau. Viele sagen, ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber das stimmt nicht. Die 10 Gebote fangen an. Ich bin Jahwe, der Herr, dein Gott, der dich aus Israel, aus der Sklaverei geführt hat. Wie? Was habe ich gesagt? Ah, Entschuldigung, aus Ägypten natürlich. Danke, Kathi, für die Korrektur. Natürlich, aus Ägypten, aus der Sklaverei und dann auf Israel. Genau. Also, Beziehung zu Gott fängt immer zuerst an mit dem Beschenktsein. Und fängt immer dort an, dass er uns eine neue Stellung gegeben hat. Nicht mehr Sklave, sondern Heilige. Und doch sehe ich mich selber freiwillig, auch wenn mich Jesus nicht so nennt, sehe ich mich als Sklave von Jesus. Ich gehöre ihm. Und ich gehöre ihm gern. Das ist, glaube ich, beim Friede so zum Ausdruck gekommen. Darum habe ich das auch gebraucht. Das ist mir immer mit der Anschauung noch herzig. Ich gehöre ihm gern. Weil es gibt niemanden, der mich so lieb hat wie er. Ich habe am Schluss noch ein paar Fragen, die lasse ich jetzt einfach hier stehen. Könnt euch das noch ein bisschen zu Gemüte führen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Jesus, dass du nicht zuerst Sachen von uns verlangst, sondern dass du uns zuallererst einfach beschenkst, mit Gnade, mit Frieden und mit einer neuen Stellung zu dir. Wir sind nicht Angestellte, die leisten müssen und dann kommen wir zu Lohn über, sondern wir sind deine Eigentum. Und es ist wahr, du hast das Verfügungsrecht. Du darfst sagen, was gilt. Du darfst in jedem Bereich von meinem Leben reden. Dort, wo es mir Freude macht und auch dort, wo es mir nicht ganz passt. Jesus, mein Leben gehört dir. Und ich danke dir, dass es immer viel besser rauskommt, wenn wir es so machen, wie es du willst, wieder wenn wir es so machen, wie wir es wollen. Danke. Amen.